Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de.
Hallo Frau Peichmann, würden Sie sich einmal kurz vorstellen für unsere Hörer, was Sie denn an der CAU machen?
Genau, also ich bin Vizepräsidentin an der CAU und bin dort zuständig für das Lehramt, für den Bereich der Weiterbildung und der Wissenschaftskommunikation, jetzt aktuell, aber sozusagen seit dem sogenannten Lockdown, der ja kein ganzer Lockdown ist, vor allen Dingen zuständig für die Umstellung des Semesterbetriebs auf digitale Lehrformate und jetzt auch zuständig für die Fragen gemeinsam mit unserer Kanzlerin und den vielen Kolleginnen und Kollegen für die stufenweise Wiederöffnung.
Die Pandemie hat ja das ein wenig eingeschränkt. Was für Einschränkungen hat die CAU genau durch die Corona-Pandemie derzeit?
Ja, ich glaube, wir haben die gleichen Einschränkungen wie alle anderen auch. Das betrifft natürlich zum einen ganz stark den privaten, persönlichen Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Studierenden, die jetzt eben viele Dinge von zu Hause erledigen müssen mit all den Einschränkungen, die damit verbunden sind. Bei manchen gibt es technische Probleme, manche haben Kinder zu Hause. Also das sind sicherlich, würde ich mal denken, die gravierendsten Einschnitte, die so das Privatleben betreffen. Was die Semesterangebote angeht, haben wir halt im März beschlossen oder beschließen müssen durch die Vorgaben ja auch des Landes, dass wir keine Präsenzveranstaltungen mehr durchführen dürfen. Das heißt, wir haben dann in sehr, sehr kurzer Zeit all das, was geht, eben auf digitale Lehrformate umgestellt. Wir haben aber natürlich auch bestimmte Dinge wie Laborpraktika, wie Sportübungen, die wir jetzt zurzeit eben nicht anbieten dürfen. Und wir konnten auch einen Teil der sehr großen Klausuren eben nicht mehr umsetzen in unserem zweiten Prüfungsblock.
Welche Tools werden denn von der Uni bereitgestellt für die Lehrenden und Studierenden?
Also wir hatten bereits vorher eine gemeinsame Lernplattform, OpenOLAT, die läuft auch weiter. Die wurde dann zu Beginn eben von unserem Rechenzentrum erstmal in den Kapazitäten deutlich hochgefahren. Wir haben im Zusammenhang mit OpenOLAT bestimmte Angebote, die erstmal Videotutorials und auch Betreuung und Begleitung für die Lehrenden anbieten. Wir haben technische Tools, die zum Beispiel das Aufzeichnen von Vorlesungen ermöglichen. Wir haben Konferenztools, da haben wir auch eins ausgebaut, ein neues angeschafft und wir haben, ja, sagen wir mal so grundlegende Unterstützungsmöglichkeiten, also die nicht auf einzelne Programme ausgerichtet sind, sondern tatsächlich auch Fragen, wie lege ich denn überhaupt einen Kurs an, wie kommuniziere ich? Also wir haben Lehrende, die haben noch nie digitale Lehre gemacht und für die haben wir eben auch sehr grundlegende Angebote dann auf den Weg gebracht. Das ist bei uns ein gemeinsames Team, was sich da aufgestellt hat, aus Kolleginnen und Kollegen des Rechenzentrums, dann einer speziellen Gruppe, die nennt sich ELK Medien und unseres Programms für erfolgreiche Lehre und Lernen, das Perle-Projekt und die wissenschaftliche Weiterbildung. Also die alle gemeinsam haben dieses Unterstützungsangebot aufgebaut. Und das Zweite, was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, ist unsere Universitätsbibliothek, die sehr viele Services jetzt auf den Weg gebracht hat, was das Bereitstellen eben auch von digitaler Literatur angeht. Genau, das sind so die Rahmenbedingungen, was wir als Präsidium gemacht haben, ist, dass wir einen extra Fonds aufgelegt haben aus einem Projektbereich, den wir ohnehin vorhatten, den wir jetzt vorgezogen haben. Das heißt, wir haben nochmal ein Budget von 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, was jetzt zum einen für Sofortmaßnahmen gedacht war. Also da wurden Geräte angeschafft, dort wurden Lizenzen gekauft, dort wurde Literatur gekauft, die aber jetzt auch für die nächsten 1,5 Jahre noch weiterführende Maßnahmen unterstützen können, damit das, was wir jetzt sehr kurzfristig aufbauen mussten, dann auch nachhaltig weitergehen kann.
Sie hatten gerade schon angesprochen, das Big Blue Button, nehme ich an, ist das, was ausgebaut wurde und Zoom wurde ja neu angeschafft für die digitale Lehre.
Genau.
Es gibt ja leider dann doch ein paar Probleme mit den Programmen. Die Übertragungsqualität ist teilweise etwas schlechter, gerade in den meisten Hauptnutzungszeiten und das Uninetz ist auch sehr schlecht erreichbar. Woran liegen diese Probleme und werden diese Probleme auch zurzeit behoben oder können sie behoben werden?
Ja, also zuerst muss man mal sagen, dass wir ja Zoom insbesondere neu und auch den Ausbau von Big Blue Button deswegen vorangebracht haben, weil andere Systeme, die ja eigentlich empfohlen waren bis dahin, also das DFN-Conf-System zum Beispiel, eben gar nicht funktionierten in dieser Verlässlichkeit, weil die nicht auf diese großen Fallzahlen eingestellt waren. Das hat uns eben überhaupt erstmal dazu gebracht, Zoom anzuschaffen und auch einzurichten, obwohl es da ja durchaus auch Bedenken gab. Wir haben uns da aber abgestimmt, auch mit anderen Hochschulen, Einrichtungen im Land, auch mit Forschungseinrichtungen, auch landesübergreifend. Und wir haben die Datenschutzvorgaben nochmal aktualisiert dahingehend, dass wir eben auch nur bestimmte Dinge mit Zoom zum Beispiel zulassen und andere dann eben nur mit Big Blue Button ermöglichen, weil das bei uns auf dem eigenen Server gehostet werden kann. Das andere, was Sie ansprechen, dass es zu bestimmten Zeiten Überlast gibt, ja, das ist etwas, was ganz und gar nicht nur an der CAU der Fall ist. Das höre ich tatsächlich von all meinen Kolleginnen und Kollegen, das höre ich auch von Menschen in der Schule. Das habe ich in Schalten mit dem IQSH zum Beispiel erlebt. Also das sind, glaube ich, Dinge, die wir zurzeit einfach nicht vermeiden können. man muss sich mal so vor Augen führen, wie die Größenordnungen sind. Also dass es halt früher einzelne Nutzer gab, die digitale Lehre gemacht haben und dass jetzt wirklich alle 2000 Module, die wir insgesamt haben, 27 oder 26.000 Studierende, ungefähr 2000 Lehrende, dass die das jetzt alle nutzen müssen. Und dass es eben trotz des Hochfahrens des Rechenzentrums, trotz der enormen Betreuung des Rechenzentrums nicht immer ohne Schwierigkeiten möglich. Es ist aber so, dass das vom Rechenzentrum eben auch ständig beobachtet wird und dass sie dann, wenn sie Probleme eben feststellen in der Leitung zum Beispiel, das dann auch beheben. Also wir hatten das gleich am ersten Tag, das war so ein bisschen, wie es denn immer kommen muss. Es läuft die erste Veranstaltung an und es gab da tatsächlich ein Problem mit dem Zugriff, das nicht an OLAT lag, sondern an der Netzverfügbarkeit, was auch immer. Das lief aber mittags dann wieder. Also die versuchen tatsächlich, die Kolleginnen und Kollegen, die Dinge sehr schnell zu beheben. Ich glaube, sie lassen sich aber nicht ganz vermeiden. Und das ist, wie gesagt, schauen Sie sich um, deutschlandweit im Moment ein Problem. Überall da, wo extrem große Gruppen jetzt auf die Netze zugreifen, hat man eben auch mal Schwierigkeiten dabei.
Was sind neben diesen technischen Herausforderungen sonst noch Herausforderungen, die gerade in der digitalen Lehre gerade anfallen?
Also vielleicht darf ich das an meinem eigenen Beispiel festmachen. Ich mache ja auch zwei Lehrveranstaltungen und es ist schon komisch als Lehrender, Lehrende, wenn man eine Seminarveranstaltung hat. Ich mache das als tatsächlich interaktives Seminar mit Big Blue Button und man dann als erstes mal nur nicht selber sich selber auf dem Bildschirm sieht, aber nicht, wie es sonst so ist, in einem Seminarraum, ne, die Studierenden an Gruppentischen sitzen, man rumgehen kann, man Aufgaben direkt besprechen kann. Das fand ich schon sehr ungewöhnlich am Anfang und bin ganz dankbar, dass einige Studierende sich jetzt freiwillig eben doch auch zum Beispiel schon mal mit Kamera zuschalten, damit man sich mal wieder sehen kann. Das macht die ganze Kommunikation etwas einfacher. Also ich finde dieses Format tatsächlich unüblich. Es ist kein Problem, dort über Folien, Aufgaben, Vorlesungen zu arbeiten, aber dieser persönliche Kontakt, der eben einfach noch viel mehr Gespräche drumherum ermöglicht und auch mal den Austausch im Kleinen, den finde ich sehr viel schwieriger, muss ich sagen, im digitalen Lehren und Lernen.
Hat denn die Uni jetzt für die Umsetzung der digitalen Lehre auch zusätzliche finanzielle Mittel erhalten?
Ja, genau. Also wir haben einmal selber investiert, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und wir haben ein Budget von 2 Millionen Euro selbst aufgelegt, was den Fakultäten, den Lehrenden, den Serviceeinrichtungen zugutekommt. Es gibt aber auch noch, und das ist schon sehr erfreulich, landesseitig auch nochmal ein sehr großes Förderbudget, was dann für alle Hochschulen und Universitäten eben verfügbar gemacht wird. Da laufen jetzt gerade die Abstimmungsprozesse, wie die genaue Verteilung dieses Budgets aussieht. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Unterstützung, auch nochmal landesseitig, dass dort gemeinsam nochmal Unterstützung in technischer Art, aber auch in didaktischer Art auf den Weg gebracht werden können.
Was unterscheidet jetzt eigentlich die digitale Lehre an der CAU zu einem Studium an einer Fernuniversität?
Zum einen, dass wir schon immer noch davon ausgehen, dass wir mischen können, also dass wir zu den digitalen Formaten, die jetzt natürlich zu Ende auch digital weiterlaufen, aber auch Praxisformate in anderer Form anbieten werden, also dass das keine reine Distanzlehre ist und kein reines Distanzlernen ist. Und zum anderen, dass wir schon davon ausgehen, dass wir auch irgendwann wieder zu einem Betrieb zurückkommen, der mehr digitale Lehre enthalten wird als früher, aber nicht so ausschließlich oder nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt eben machen müssen. Also wir möchten, und ich glaube, da spreche ich auch für viele Kolleginnen und Kollegen und ich vermute auch für Studierende, wir möchten schon auch wieder zu einer Präsenz zurückkommen, in der man sich persönlich treffen darf und den Austausch auch persönlich wieder pflegen darf.
Welche Schulungen haben denn die Lehrenden und die Studierenden jetzt für diese Online-Tools erhalten?
Also Schulungen im verbindlichen Sinne haben wir nicht gemacht. Das waren alles freiwillige Angebote und wie gesagt, die waren so mehrteilig. Wir haben aus unserer Altmediengruppe bestimmte Video-Tutorials erstellt, die sich die Lehrenden anschauen können, die Studierenden natürlich auch, wann auch immer sie Zeit haben. Es gibt eine durchgehende Sprechstunde, an der Lehrende teilnehmen konnten. Es gibt Ergänzungsangebote von der wissenschaftlichen Weiterbildung und unserem Programm Erfolgreiches Lehren und Lernen, also Perle, die dort Kurse anbieten und zwar sowohl für Lehrende als auch für Studierende und bei den Studierenden einmal für studentische Hilfskräfte, die ja selber auch Online-Tutorien machen, als auch für Studierende, die eben in der Teilnahme sagen, ne, ich brauche da Unterstützung oder ich wünsche mir Unterstützung, was die Gestaltung des Tages angeht, was die Nutzung bestimmter Programme angeht. Aber das ist alles auf freiwilliger Basis, also verpflichtet haben wir niemanden dazu.
Wenn ich jetzt merke, bestimmte Sachen funktionieren überhaupt nicht, wo kann ich denn derartiges Feedback anbringen?
Also zum einen kann ich nachfragen, da hat eben das Rechenzentrum eine permanente Schalte, wo man sich einfach Informationen erbitten kann. Das läuft über so ein Ticketsystem. Man kann bei Perle ständig anrufen, auch dort gibt es die entsprechenden Informationen, die stehen alle bei uns auf der Website. Also wir haben eine eigene Corona-Website. Website für die Lehre, wo diese ganzen Links zu finden sind, wo man sich Informationen holen kann. Der ASTA hat eine Sprechstunde, aber ein Serviceangebot und sammelt halt die Rückmeldungen der Studierenden regelmäßig. Und wir haben einmal in der Woche eine Telefonkonferenz mit dem Krisenstab, wo dann von den unterschiedlichen Einrichtungen eben genau diese Rückmeldungen auch eingebracht werden. Und wir haben auch einmal die Woche eine Telefonschalte mit den Studiendekanen. Auch dort werden dann immer die Rückmeldungen eingebracht, die von den Lehrenden zum Beispiel kommen. Und die Lehrenden oder Studiendekane setzen sich dann wieder mit den Fachschaften zum Beispiel zusammen. Das ist letzte Woche berichtet worden aus zwei Fakultäten. Also wir versuchen, diesen Informationsfluss sehr kontinuierlich tatsächlich aufrechtzuerhalten und dann auch die konkreten Probleme eben anzugehen, soweit wir das denn können.
Sie geben ja selber auch Lehrveranstaltungen. Wie ist Ihre eigene Meinung gerade zu diesen digitalen Umsetzungen?
Das, was ich gerade schon mal gesagt hatte, das ist sehr ungewöhnlich für mich und ich weiß definitiv, dass ich die direkte Präsenz in einem Raum, wo man sich angucken kann, wo man rumgehen kann, wo man Gruppenarbeit sehr viel leichter machen kann, sehr schätze. Ich muss trotzdem auch gestehen, dass das digitale sich einarbeiten durchaus Spaß macht und das habe ich auch von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, die mir dann durchaus auch mal begeisterte E-Mails schreiben, ganz am Anfang zum Beispiel, oh, ich habe gerade meine erste Vorlesung aufgenommen, das hat total gut geklappt oder guck dir das mal an, ich habe hier ein kleines Video produziert. Also man lernt einfach jetzt Dinge, weil man sie lernen muss. Vielleicht wäre meine eigene Barriere sonst sehr viel größer gewesen, mich da reinzuarbeiten. Ich habe Tage, da habe ich 5 verschiedene Videokonferenzsysteme an einem Tag und stelle immer wieder fest, das klappt und das geht. Und das ist schon auch eine schöne Erfahrung.
Heißt das, wenn Sie sich jetzt so eingearbeitet haben und positive Erfahrungen gemacht haben, dass das auch später also nach Corona-Zeiten verwendet werden kann?
Ja, ich denke aber, es wird eine Mischung sein müssen. Also ich glaube, wir haben viele Menschen, die jetzt noch mal mehr wertschätzen, was die persönliche Begegnung wert ist. Wir haben da das eine oder andere Mal auch an die Diskussion um Anwesenheitspflicht gedacht und auch Studierende, die mir jetzt zurückmelden. Und eigentlich fehlt mir das doch und eigentlich würde ich ganz gerne mal wieder gemeinsam mit meinen Kommilitonen hier Dinge planen und bearbeiten. Ich glaube ganz sicher, dass wir zu einer Mischung kommen werden, also dass man bestimmte digitale Tools auch weiter nutzt, zum Beispiel durch das Aufzeichnen von Vorlesungen im Vorfeld, also das, was man so Flipped Classroom nennt, dass man dann die Zeit in der Veranstaltung zum Beispiel mehr für Diskussionen, für Besprechungen, für Aufgaben nutzen kann. Also insofern glaube ich, dass uns das tatsächlich einen großen Schub gibt. Ich bin aber sehr sicher, dass wir nicht allein digitale Lehre in Zukunft machen werden, sondern dass wir die Präsenz absolut brauchen und vielleicht sogar mehr wertschätzen werden, als sie vor kurzem noch wertgeschätzt wurde.
Sie sprechen gerade schon Präsenzveranstaltungen an. Geht denn die Uni davon aus, dass es im Laufe des Semesters noch Präsenzveranstaltungen geben wird?
Ja, also es gibt ja jetzt die Ermöglichung, sozusagen seitens der Bundesregierung, der Landesregierung, dass wir in bestimmten Bereichen wieder Konzepte aufbauen dürfen. Die Bedingungen dafür sind aber sehr dezidierte Hygienepläne, also wo wir genau schauen müssen, was geht in den einzelnen Räumlichkeiten, was geht in den einzelnen Lehrformaten, wie sind die Zuwege, die Abwege, wie sind auch die Möglichkeiten, mal zur Toilette zu gehen und so weiter. Also das ist sehr, sehr viel Aufwand im Vorfeld, das für alle Räumlichkeiten und Gebäude und Fakultäten zu erstellen. Da sind wir aber dabei. Und wir gehen fest davon aus, dass wir in reduzierten Möglichkeiten, sprich kleinere Gruppen, umschichtigen Betriebe, wieder Lehrveranstaltungen auch mit Praxis Anteilen anbieten werden.
Wie ist das dann für Studierende, die der Hochrisikogruppe zuzuordnen sind? Gibt es da auch Pläne, wie das dann für die umgesetzt werden wird?
Ja, wir hatten das diskutiert, das ist noch nicht ganz klar, wie da zu verfahren ist. Die werden vermutlich irgendeine Art von gesundheitlicher Prüfung brauchen oder Freigabe brauchen. Wir möchten, und das hat mit Sicherheit höchste Priorität, ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für die Studierenden selbst, hier ganz sicher niemanden gefährden. Also man wird das nicht erwarten, man wird es vielleicht sogar nicht mal dürfen, dass Hochrisikogruppen dann an solchen Formaten teilnehmen. Das heißt, für diese Studierenden werden wir dann andere Lösungen finden müssen. Wir haben aber ja auch jetzt schon vieles möglich gemacht durch ein eigenes Gesetz, was jetzt noch verabschiedet wird im Land, aber auch durch eine eigene Satzung, die wir verabschiedet haben, dass wir zum Beispiel auch für Studierende, die keine digitale Teilnahme möglich machen können, weil sie beispielsweise auf dem Land nicht das Internet haben, was andere haben, dass das für diese Studierende nicht zum Nachteil dahingehend sein darf, dass die zum Beispiel dann die Anwesenheitspflicht nicht wahrnehmen können oder so. Also wir sind auch jetzt schon dabei, möglichst viele Regelungen zu finden, die es möglichst vielen Studierenden ermöglicht, dann doch noch Lehrveranstaltungen besuchen zu können. Ich glaube, man muss aber ehrlich sein, diese Zeit ist für uns alle eine ganz besondere und wir werden wahrscheinlich eben nicht für jeden Einzelfall auch die genau passende Lösung finden. Ich glaube, damit müssen wir alle ein Stück weit zurechtkommen. Das betrifft ja auch nicht nur die Universitäten, das betrifft einfach alle Menschen, gerade weltweit und andere ehrlicherweise mit noch viel größeren Problemen, als wir sie hier haben.
Was ist dann eigentlich, wenn jetzt tatsächlich Veranstaltungen ausfallen, wenn sich dadurch mein Semester oder mein Studium insgesamt verlängert? Wird das dann auf die Regelstudienzeit mit angerechnet?
Also es gibt Regelungen auch da, die sind auf der Ebene der Kultusminister verabredet worden und die werden auch in unser Corona-Gesetz einfließen, dass eben dann, wenn wirklich ganze Veranstaltungen überhaupt nicht angeboten werden können, die Studierenden sich das auch bescheinigen lassen können, sodass da dann auch diese Nichtanrechnung möglich ist. Das wird aber eben nicht pauschal erfolgen, weil wir ja doch noch guter Hoffnung sind, dass wir durch digitale Ersatzangebote und veränderte Praxisangebote sehr, sehr, sehr vieles möglich machen werden, auch in diesem Semester.
Wie ist das eigentlich mit der Vorlesungszeit? Normalerweise gibt es ja immer eine Vorlesungszeit und dann eine vorlesungsfreie Zeit. Wird die Vorlesungszeit dieses Semester jetzt auch verlängert und weiter in den Sommer hinein verschoben durch Blockveranstaltungen und Ähnliches?
Ja, da sind wir sehr flexibel. Auch das hat uns das Ministerium gemeinsam mit den anderen Hochschulen sozusagen ermöglicht. Also wir werden im Sommer noch Blockveranstaltungen anbieten können und auch müssen, um eben einen Teil der Präsenzlehre umsetzen zu können in anderer Form. Wir werden eben auch noch einen weiteren Prüfungsblock brauchen zu den beiden, die wir ohnehin haben, weil diese Prüfungen eben am Ende des Wintersemesters nicht mehr stattfinden konnten. Auch da sind wir gerade in der Abstimmung mit den Fakultäten, die ein auf der einen Seite möglichst flexibles Modell natürlich anschaffen oder anlegen wollen für ihre Studierenden und auf der anderen Seite aber sicherstellen müssen, dass die Studierenden eben auch ausreichend Zeit haben, sich vorzubereiten auf diese Prüfung, dass wir rechtzeitig die Informationen bekommen. Also da sind wir gerade dabei, das zu erstellen. Aber ja, wir gehen davon aus, dass wir auch im August, im September noch Veranstaltungen haben werden.
Gibt es denn schon konkrete Pläne für eine schrittweise Öffnung, wie zum Beispiel für die Kitas?
Mit den Kitas, da haben wir keinen direkten Zugriff. Also wir haben das Ministerium hinterlegt, dass wir das also dringend erforderlich ansehen, wie natürlich viele, viele andere Berufsgruppen auch, dass auch bei uns die Lehrenden, die ja einfach zu bestimmten Zeiten Präsenzlehre machen müssen, das Problem haben, dass das ganz schlecht geht, wenn man gleichzeitig zwei kleine Kinder auf dem Schoß hat und 60, 80, 100 Studierende sozusagen moderieren soll. Also das ist ein großes Problem, was wir weiter gemeldet haben. Aber wie gesagt, wir sind da nicht die Einzigen, die das weitermelden. Und ich glaube, dass unsere Landesregierung mit den zuständigen Einrichtungen da gerade dabei ist, nach Lösungen zu finden, zu suchen, wie man die Kitas eben schrittweise wieder hochfahren kann. Das liegt aber nicht in der Möglichkeit, die wir selbst als Hochschule haben, sondern da sind wir einfach auf die Unterstützung angewiesen.
Es ging jetzt ja am Wochenende wieder eine E-Mail rum. Dort wurde angesprochen, dass Bibliotheken wieder unter Umständen öffnen können. Wie sieht das hier für die Zentralbibliothek und für die Fachbibliotheken aus? Werden die dieses Semester noch geöffnet oder bleiben die tatsächlich geschlossen?
Das ist auch Teil dieses Hygienekonzeptes, also genauso wie wir das für die Laborräume, für andere Räumlichkeiten gerade erörtern, werden wir auch für die Bibliothekenkonzepte erörtern, was ist da möglich, in welchem Turnus ist das möglich, mit welchen Einschränkungen muss es aber auch weiter versehen werden. Das ist etwas, was wir aktuell diskutieren. Die nächste Konferenz dazu ist gleich um 15 Uhr und wir werden das auch am Mittwoch nochmal wieder mit den Dekanaten für die Fachbibliotheken besprechen. Also die Bibliotheken sind Teil dieses Diskussionsprozesses, den wir gerade sehr intensiv führen mit Blick auf die Hygienekonzepte.
Wie erhalten denn Studierende jetzt zurzeit Zugang zur Literatur? Für manche Studiengänge ist das ja unablässig. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Ich hoffe ehrlicherweise, dass das für alle Studiengänge unablässlich ist, weil wir natürlich alle Literatur brauchen und Hintergrundinformationen brauchen. Ja, da wird sehr viel digital möglich gemacht. Also in einigen Fächern ist es ohnehin schon sehr üblich, dass man digital auf Zeitschriften zum Beispiel zugreifen kann. In anderen Fächern weniger, aber da ist die UB eben wirklich bewundernswert dabei, sehr viel verfügbar zu machen. Und wir haben eben auch aus diesem extra Budget nochmal eine ganze Menge an E-Books, an Ressourcen, an Lizenzen angeschafft, sodass hier weitestgehend Zugriffe möglich sind. Das kann nicht eine komplette Bibliothek ersetzen, das ist uns völlig klar. Aber wir haben versucht, wirklich in den Bereichen, wo es denn geht, umfangreich Literatur in digitaler Form anzuschaffen oder selbst bereitzustellen.
Da ist ja nicht nur die Bibliothek hier in Kiel betroffen, sondern alle Bibliotheken oder Universitätsbibliotheken in Deutschland. Arbeitet man dann da auch mit anderen Bibliotheken zusammen?
Ja, also unsere Bibliotheken stimmen sich im Land und auch über die Verbünde über das Land hinaus sehr intensiv aus. Also es gibt auch hier einen regelmäßigen Austausch, ähnlich wie bei den Rechenzentren und auch den Universitätsleitungen zwischen allen Hochschulen, die wir haben. Also die stimmen sich da sehr eng ab, auch um bestimmte Ressourcen gemeinsam nutzbar zu machen, gemeinsam Zugänge zu schaffen. das ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Säule dafür, dass das funktionieren kann.
Wie lange werden die jetzigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie denn noch andauern?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen leider überhaupt nicht beantworten kann und die, glaube ich, auch niemand beantworten kann, weil die Bundesregierung ja gemeinsam wie auch unsere Landesregierung vorgesehen haben, dass sie das sehr intensiv beobachten werden, und das ist auch gut und richtig so. Das heißt, immer wieder schauen, wie entwickeln sich die Krankheitsfälle, wie entwickelt sich die Ausbreitung, wie entwickelt sich die Geschwindigkeit der Ausbreitung, und man dann immer wieder neu justieren wird, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das ist für uns eine riesige Herausforderung, weil wir tatsächlich von Woche zu Woche nachsteuern müssen, weil wir alle 2 bis 3 Wochen neue Auflagen bekommen. Also das ist eine wirklich große logistische Herausforderung, aber ich glaube, das wird im Moment nicht anders machbar sein.
Wird denn dieses Sommersemester 2020 evaluiert werden?
Auch das haben wir besprochen letzte Woche mehrfach in verschiedenen Runden. Wir werden nicht die übliche zentrale Lehrveranstaltungsevaluation durchführen, weil das natürlich bei vielen Leuten, die jetzt Dinge zum ersten Mal machen, auch Unsicherheit erzeugt. Wir haben aber fest verabredet zwischen den Studiendekanen, den Fachschaften, den Studierenden, dem ASTA, dass es Feedbackrunden geben wird, dass auch vom Qualitätsmanagement alternative Evaluationsfragebögen angeboten werden, die genutzt werden können. Wir wissen, dass auch andere Hochschulen im Land schon solche Befragungen auf den Weg gebracht haben. Auch da stimmen wir uns ab. Und wir haben auch mit dieser digitalen Lerngruppe aus Egg Medienperle der wissenschaftlichen Weiterbildung und dem Strategiereferat verabredet, dass wir das Thema Evaluation im Blick behalten. Also ja, wir werden Feedback einholen, wir werden schauen, was wie funktioniert hat. Aber wir werden nicht Unsicherheit dadurch schaffen, dass jetzt Lehrende und Studierende das Gefühl haben, sie werden für etwas bewertet, was sie zum allerersten Mal machen. Das ist nicht unsere Absicht, aber wir möchten lernen und wir möchten Dinge besser machen. Und deswegen werden wir auch Feedback einholen und Evaluationstools nutzen, soweit es gewünscht wird.
Wird es denn auch nächstes Semester noch zu Einschränkungen kommen?
Auch das ist Spekulation, das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich gehe davon aus, weil sich natürlich zum einen bestimmte Dinge nach hinten fortsetzen. Also je mehr wir jetzt nachholen müssen, umso mehr rutschen wir nach hinten. Das heißt auch zum Beispiel, die Zulassungsverfahren werden sich verzögern. Also die Abiturientinnen und Abiturienten, die jetzt später ihr Abitur machen, können sich dann auch später bewerben. Das heißt auch, dass dann eben die Einschreibungen des Wintersemesters später starten werden und wir im Moment noch nicht genau wissen, wann das Wintersemester mit dem Vorlesungsbetrieb dann tatsächlich beginnen wird. Wir wissen auch nicht, ob wir dann zu einer normalen Präsenzlehre wieder zurückkehren dürfen oder ob es eben gesundheitsbedingt weitere Einschränkungen geben muss. Also das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber wir rechnen damit, ja, dass auch das Wintersemester nicht so wird, wie es vielleicht im letzten Wintersemester war.
Und was sind Ihre Wünsche und Hoffnungen jetzt für die nächsten Wochen für die CAU?
Ganz viel, glaube ich. Also zum einen wünsche ich mir, dass tatsächlich unsere Kolleginnen und Kollegen gesund bleiben, überwiegend. Und das betrifft nicht nur die medizinische Gesundheit, sondern das, was Frau Almdinger gestern gesagt hat, auch die soziale Gesundheit. Ich glaube, wir müssen Wege finden, dass wir unseren Alltag so gestalten können, dass alle das Gefühl haben, wir kommen damit zurecht, wir können unseren Beitrag leisten, aber man nicht das Gefühl hat, dass hier zu viel gleichzeitig von Menschen verlangt wird, was sie eben nicht mehr bewältigen können. Und dazu gehört zum Beispiel diese Frage von Lehre und Kinderbetreuung gleichzeitig. Also ich wünsche mir, dass wir hier Wege finden, miteinander, gemeinsam, auch mit Unterstützung wechselseitig, eine Umsetzung des Sommersemesters hinbekommt. Ich wünsche mir für die Studierenden, und das erlebe ich im Moment auch so, dass sie diese positive Einstellung beibehalten, dass sie auch sehen, dass hier wirklich jeder tut, was er tun kann und sie tun kann, und wir gemeinsam so viel wie möglich aus diesem Semester mitnehmen können. Auch wenn es ein anderes Semester ist, glaube ich, haben hier wirklich ganz viele Menschen große Kraftakt-Dinge auf den Weg gebracht, die wir auch weiter nutzen sollten. Ja, und sonst hoffe ich, dass die CAU vielleicht auch noch gemeinsam mit ihren Studierenden und Lehrenden Unterstützung auch außerhalb der Uni anbieten kann. Also unsere Medizinstudierenden tun das jetzt schon. Wir sind gerade dabei, mit dem Ministerium auch zu überlegen, wie sich unsere Lehramtsstudierenden einbringen kann, weil wir wissen, dass natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler im Moment zu Hause große Probleme haben, ihre Aufgaben alleine zu bewältigen. Und das wäre schon ein Wunsch, dass die CAU hier auch in der Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen Unterstützung leisten kann. Das tun wir an vielen Stellen schon, das tun wir vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr.
Haben Sie sonst noch eine wichtige Anmerkung?
Ich möchte mich bedanken bei all denen, die uns tatsächlich geholfen haben. Also in so kurzer Zeit so viel auf den Weg zu bringen, das schafft man nur, wenn an allen Stellen Leute bereit sind, mitzuarbeiten und mitzuwirken und auch mal über das normale Maß hinaus sich einzusetzen. Das haben wir in ganz, ganz großem Umfang erlebt in den letzten Wochen, das erleben wir auch immer noch. Das ist eine ganz tolle Erfahrung und dafür möchte ich einfach Danke sagen.
Ja, da würde ich mich auch tatsächlich sehr gerne bedanken. Danke, dass Sie die digitale Lehre so schnell und relativ problemlos umgesetzt haben für uns.
Das gebe ich gerne weiter.
Dass wir uns tatsächlich auch da bleiben. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview jetzt.
Ja, vielen Dank.
Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.